Kinder sind die Zukunft der Welt und auch die Zukunft der Gemeinde. Und es ist immer schön, wenn Kinder da sind und ja, mit ihrer Gegenwart, mit ihrer Freude uns anstecken. Und wir haben heute einen Freudentag. Wir feiern Ostern. Der Herr ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden, jawohl. Feiern, Feste tun uns gut. Sie helfen uns, diese Gleichtönigkeit des Lebens an wichtigen Stellen zu unterbrechen und noch einmal drüber nachzudenken, was macht denn das ganze Leben aus? Wie komme ich zurecht mit all den Samstagen im Leben, wo ich mich frage, wo geht's denn hin? Was soll alles sein? Diese Feiertage, sie helfen uns, uns daran zu erinnern, an das, was wichtig ist. Sie sind gegen die Vergesslichkeit. Es begibt es sich aber manchmal so eine Gefahr, die schleicht sich rein, dass wir in den Feiertagen die Form noch wahren, aber der Inhalt, der wird immer kleiner. Nicht, dass wir das wollen, aber es wiederholt sich ja alle Jahre. Alle Jahre wieder kommt das Weihnachtskind, das singt man dann ja auch irgendwo. Aber ohne Weihnachten gäbe es kein Ostern. Ohne Ostern wäre Weihnachten bedeutungslos. Und ich glaube, wir haben diesen Ostersonntag für uns persönlich hier in dieser Gemeinde, um noch einmal neu nachzudenken über Auferstehungsrealität. Auferstehungskraft. Auferstehungskraft in meinem Leben, in deinem Leben. Die Kraft, die uns verändert, ja, die Kraft, die unser Leben bereichert, die Kraft, die ja uns das gibt, was wir brauchen, um zur Ehre Gottes zu leben. Die Bedeutung der Auferstehung, ohne sie alles umsonst. Das sagte schon Paulus, als er an die Korinther schrieb. Er sagt, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist von den Toten, dann sind wir die Ärmsten aller Armen. Andersrum, wir sind die Dümmsten aller Dummen. Wir haben aufs verkehrte Pferd gesetzt. Das Ding ist gelaufen. Alles bringt nichts. Dann sagt auch die Prophetie aus Psalm 16, wo Gott verheißt, dass er seinen Heiligen nicht in der Grube lassen wird, dass er nicht verwesen wird, dass er nicht sterben wird, dann ist das bedeutungslos. Und dann haben wir natürlich auch all diese Zeugen. Faszinierend, das zu sehen, wie viele Menschen Jesus gesehen haben und es ja bezeugt haben. Wir haben außerbiblische Berichte. Nicht, dass sie den Auferstandenen direkt gesehen haben, aber sie berichten von den Berichten darüber, die überall zu hören waren. Historisch dokumentiert. Und dann haben wir diese Zeugen. In Gruppen haben sie ihn gesehen. Manche Leute sagen ja, die haben nur halluziniert. Du halluzinierst nicht in Gruppen. Das kann dir vielleicht als einzelne Person mal passieren, in gewissen Stresssituationen, aber als Gruppe, nein. Andere sagen, ach, das ist eine Legende. Aber im selben Atemzug wissen wir ja, dass legendäres Wachstum sehr lange Zeit braucht. Man rechnet bis zu 200 Jahren, bis sich eine Legende festsetzt. Aber von diesem Jesus und seiner Auferstehung, da sprachen die Leute sofort. Das machte die Runde. Und dann das leere Grab. Alles wäre ja so einfach zu erklären gewesen, wenn man gesagt hatte, was wollt ihr denn? Das Grab ist wohl leer, aber hier ist ja der Leichnam. Aber der war ja nicht da. Das Grab war leer. Aber das Entscheidende für mich, eigentlich sind die Jünger verändert. Auferstehungskraft. Paulus schreibt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Die Veränderung der Jünger. Wenn irgendetwas für diese Auferstehung von Jesus spricht, ist es diese unwahrscheinliche Kraft der Veränderung in dem Leben seiner Nachfolger. Da war eine kleine Gruppe von Leuten. Wir wissen, die 12 Jünger, die ihm gefolgt sind, dann die im näheren Umfeld. Lass es mal am Ende ein paar tausend Leute sein. Aber die paar tausend Leute haben innerhalb von 300 Jahren die Welt auf den Kopf gestellt. Dann gab es auf einmal über 30 Millionen Menschen, die diesem Jesus nachfolgten. Sie haben das ganze römische Reich auf den Kopf gestellt. Ein Reich, in dem sie hineingeplatzt sind mit einer guten Botschaft, einer frohen Botschaft. Sie wussten um den auferstandenen Herrn. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass eine Handvoll Menschen eine ganze Welt verändert. Es ist nur möglich, weil Menschen leben in dem Bewusstsein, dass sie in der Gegenwart des auferstandenen Herrn sind. Und das war ihr Geheimnis. Zahlenmäßig waren sie in der absoluten Minderheit. Finanziell sagt man ihnen nach, die waren eigentlich Sklaven, die meisten von ihnen bankrott und arm. Politisch wurden sie verfolgt und ausspioniert. Und kulturell standen sie vor großen Herausforderungen, diese christliche Botschaft in eine total perverse und dekadente Gesellschaft reinzutragen. Wenn man in den Geschichtsbüchern liest, was die Römer alles getrieben haben, bevor ihr Reich untergegangen ist, das war einfach eine üble Zeit. Da wollte auch keiner irgendetwas von Gott hören, der sie zur Rechenschaft zieht, aber auch sie retten möchte. Und für uns ist das heute so ein Stück anders in unserer westlichen Welt. Wir haben so viel, das für uns spricht. Wir bilden immer noch eine Mehrheit von Menschen, die christliches Gedankengut in sich tragen. Wir gehören zu den 6% der wohlhabendsten Menschen dieser Erde. Selbst wenn wir auf Hartz IV leben, sind wir immer noch reicher als 94% der Rest dieser Welt. Wir sind politisch geschützt durch ein Grundgesetz. Wir dürfen unsere Meinung sagen. Keiner kann es uns verbieten, dass wir uns hier treffen an diesem Sonntagmorgen. Und kulturell gesehen sind christliche Werte noch tragende Bestandteile unserer Gesellschaft. Auch wenn sie nicht immer erkannt werden, dass es wirklich christliche Werte sind. Aber durchdringen wir noch unsere Gesellschaft? So wie die ersten Christen? Im Gegenteil. Man hat den Eindruck, es geht bergab. Was die ersten Christen hatten und uns vielleicht fehlt, ist dieses brennende und lebendige Bewusstsein, dass wir zusammenkommen in der Gegenwart dieses anderen, der auferstanden ist, der bei uns ist, der da ist, in seiner Kraft und Herrlichkeit. Der Herr ist auferstanden. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus: Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Gott ist am Werk mit uns. Wir leben in der Gegenwart des auferstandenen Herrn. Und ich möchte uns heute Morgen einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, der uns vielleicht helfen kann und sollte, nochmal in dieses Bewusstsein hineinzukommen, dass wir in der Gegenwart des Auferstandenen leben. Ich lese von Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, der eine am Kopfende und der andere am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn an, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und sagte: Rabuni, das bedeutet Meister. Jesus sprach zu ihr: Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel auch zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihnen zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. In diesen 40 Tagen nach der Auferstehung Jesu ist Jesus ungefähr 10, 11 Mal unterschiedlichen Menschen begegnet. Und man hätte annehmen können, dass er eine Reihenfolge hat, wem er denn begegnen möchte. Also wenn ich für eine Zeit lang verschollen wäre und würde wieder auftauchen und alle haben mich gesucht, ich würde mich garantiert zuerst bei meiner Frau melden. Dann vielleicht meine Söhne noch sagen: Hey Jungs, beruhigt euch, ich bin wieder da. Ist alles in Ordnung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht denken würden, okay, vielleicht bei Jesu Mutter, bei Maria, sie informieren. Oder Petrus und Johannes, Petrus der Führende, Johannes, den er so lieb hatte, vielleicht denen mitteilen, hier, ich bin auferstanden. Nein, er begegnet einer Maria, die vielleicht in diesem Text, wenn man das so liest, so ein Stück auch neben sich steht. Sie hat jetzt auch kirchengeschichtlich nichts Großartiges geleistet in dem Sinn. Sie ist eigentlich nur eine Nachfolgerin und Liebhaberin von Jesus gewesen. Aber diese Begegnung mit ihr ist das erste Aufleuchten einer Flamme, die das ganze Römische Reich und die Welt erobern wird. Es ist die erste Verkündigerin der Auferstehung Jesu. Die erste Verkündigung, dass Jesus, der auferstandene Herr, da ist, kam von Maria. Und ich glaube, es ist absolut wichtig zu wissen, warum Jesus dieser Frau zuerst begegnet ist. Wir müssen es persönlich für uns wissen. Warum ist er gerade ihr zuerst begegnet? Das ist das Erste, was wir hier erkennen dürfen, ist, dass die Realität der Auferstehung und die Kraft der Auferstehung für die Menschen wirksam wird, die Jesus am meisten lieben, die Jesus von Herzen lieben. Es ist immer unser Auge, unser inneres Herz der Liebe auf Jesus, das uns offenbart, wer Jesus ist, was er in unserem Leben tun möchte, der uns die Augen für seine Gegenwart, für sein Sein öffnet. Da waren ja auch die anderen Frauen am leeren Grab gewesen und Petrus und Johannes und die verließen ja das Grab. Warum auch immer. Maria blieb. Vielleicht hatte sie Angst. Angst, dieser Jesus hatte sie befreit von 7 Dämonen und jetzt ist er tot und was wird mit mir passieren? Kommen die zurück? Was wird aus meinem Leben? Aber ich glaube, Maria sehnte sich nach der Gegenwart Jesu. Vielleicht kann man sich die Szene so vorstellen. Sie weinte laut. Noch Tage vorher war ganz Jerusalem erfüllt mit Hosianna, dem Sohn Davids. Und dann an einem Grab eine weinende Frau. Es gibt keinen Grund, der Maria zur ersten Frau machen sollte, die die Auferstehung sieht, zur ersten Person überhaupt, außer ihr einfaches, unermüdliches Verlangen, bei Jesus zu sein, obwohl er wusste, dass er gestorben ist, dass er tot ist. Mich fordert dieser Gedanke heraus. Stehe ich so zu Jesus in meinem Leben, wo ich doch glaube und weiß, dass er der auferstandene Herr ist? Wir schauen ja auf die Geschichte rückwärts. Das, was Maria nicht wusste, das wissen wir. Mein Wissen um Jesus. Habe ich dieselbe Einstellung wie eine Maria? Marias Tränen waren ja nicht grundlos. Sie befürchtete ja das Schlimmste. Der Leib Jesu war gestohlen und vielleicht wird er irgendwo entehrt. Jesus war verkannt worden. Die Menschen haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn am Ende getötet. Aber für Maria war Jesus ihr Befreier. Er hatte sie freigemacht von Bindungen zu einem neuen Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Und ich frage mich, bin ich so von Jesus erfüllt, dass ich zu ihm stehe, wo ich doch weiß, dass er lebt. Diese Liebe ist nicht berechnend. Ich habe manchmal den Eindruck, Maria war ein Stück naiv. Sie fragt und sagt, wo hast du ihn hingelegt? Sag mir doch wo, dann kann ich ihn holen. Die macht sich keine Gedanken, wie sie ihn überhaupt holen kann. Wie sie an Wachen vorbeikommt oder wie sie ihn schleppen soll. Das ist alles nebensächlich. Sie hat nur einen Wunsch, bei Jesus zu sein. Maria hat den Auferstandenen zuerst gesehen, weil sie ihn liebte und sich nach seiner Gegenwart sehnte. Wir erleben Jesus in unserem Leben, wenn unsere Sehnsucht nach ihm lebendig ist. Wenn wir uns immer wieder fragen, Herr, was hast du vor in meinem Leben, heute auch in diesem Tag, in dieser Woche? Aber da war noch mehr. Maria erkannte Jesus als ihren Herrn. Ihre Worte waren: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Das Wort Kyrios steht hier. Und dieses Wort benutzt Johannes, um die Herrschaft Jesu Christi zu beschreiben, des Sohnes Gottes. Ein Wort für absolute Autorität. Maria kam, um den Leichnam einzubalsamieren, aber sie nennt ihn im selben Atemzug meinen Herrn selbst im Tod. Sie wusste, da liegt nur noch ein Körper, der sich nicht mehr bewegt, Augen, die nicht mehr leuchten, Lippen, die nicht mehr sprechen, aber es sind die Augen, die Lippen, die Ohren ihres Herrn. Ihre Loyalität zu Jesus ist einfach so groß. Wir erleben das ja anders. Wir leben nach Pfingsten. Der Geist Gottes hat die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen. Es ist der Geist Gottes, der uns bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben eine ganz andere Grundlage. Maria einfach eine große Liebe, eine Liebe, die Gott in ihr Herz ausgegossen hatte. Dieses Verlangen, in der Gegenwart Jesu zu sein, das war ihr so wichtig, das war so dominant. Nichts konnte das ersetzen, denn er war ihr Herr, die Autorität ihres Lebens, die Kraft ihres Lebens, die Hoffnung ihres Lebens. Und sie schaut in das Grab und sieht zwei Engel. Wie würden wir reagieren? Heute. Okay, Handy raus. Davon muss ein Foto machen. Wann sieht man denn schon mal zwei Engel? Das ist doch nicht alltäglich. Sie sieht zwei Engel. Sensation. Maria, mehr oder weniger, ignoriert sie. Wenn sie ihr nicht sagen können, wo Jesus ist, wo ihr Herr ist, kann sie sie nicht gebrauchen. Dann ist sie nicht interessiert. Maria hat auch keine Angst. Sonst, wenn wir in die Bibel lesen, über Engel erschienen, dann heißt es immer, fürchtet euch nicht. Ich musste so denken, Johannes hat auch geschrieben, vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn du liebst, hast du keine Furcht. Ihre vollkommene Liebe für ihren Herrn Jesus Christus. Und es ist genau die Liebe, die wir brauchen, um die Gegenwart unseres unsichtbaren Herrn Jesus Christus zu erleben und damit auch die Kraft seiner Auferstehung. Und diese Kraft begründet sich in Gottes Liebe für uns. Weil Gott uns geliebt hat, ist er in diese Welt gekommen, in Jesus Christus. Er hat sich für uns geopfert. Es ist diese Liebe, die Gottes Geist uns ja ins Herz gelegt hat. Die Liebe trug dazu bei, dass Maria die Engel ignorierte und dem Auferstandenen begegnet. Fokus auf Jesus. Und dann trifft Maria den Gärtner. Die ersten Worte, die Jesus nach der Auferstehung spricht, auf jeden Fall von denen wir wissen, sind diese Worte: Warum weinst du, liebe Frau? Warum weinst du, liebe Frau? Das war ja für Jesus keine Wissensfrage. Es waren Worte des Trostes. Es ist eine Frage, die den Horizont öffnet für eine neue Realität. Eine Frage, die auch Schmerzen erlaubt. Ich glaube, den größten Trost hat man manchmal im Leid, wenn man die Chance hat, über das Leid zu sprechen. Wenn jemand sagt, warum tut's so weh? Was ist in deinem Leben? Und du kannst dein Herz ausschütten. Mit all dem, was dich bewegt. Aber es ist ein Wort des Trostes mit Hoffnung. Jemand hat das so beschrieben, es ist so, als ob du keinen Schluck Wasser mehr in der Wüste hast und jemand dich fragt, warum bist du durstig? Und im selben Augenblick siehst du die herrlichste Oase, die du dir nur vorstellen kannst. Du siehst auf einmal deine Not, aber du siehst sofort auch die Antwort. Und Jesus wusste das. Die Engel hatten ja auch gefragt, die Frau, warum weinst du? Aber Jesus geht weiter. Er sagt, warum weinst du, Frau? Und sagt, wen suchst du? Weil er wusste genau, was ihr fehlte. Wen suchst du? Sie suchte ihren Heiland, ihren Erlöser. Er, der leidende Messias, er spricht als der auferstandene Herr, Worte des Trostes und der Anteilnahme. Weil er die Auferstehung, das Leben ist, weil er den Tod besiegt hat, weil er der Herr ist, Marias Herr ist. Ja, weil er der Herr ist, vor dem sich alle Knie einmal beugen werden, im Himmel und auf Erden. Das ist das Erste, was Jesus sagte. Wort des Trostes, bevor er eine Anweisung gab und ihnen einen Auftrag erteilte. Er spricht Worte des Trostes und der Hoffnung. Und dafür steht der Auferstandene. Wenn wir ihm begegnen, da ist Trost, da ist Hoffnung, da ist Geborgenheit, da ist Zuversicht. Er hat den Tod besiegt, das Leid ist verbannt. Er ist noch derselbe heute, gestern und in alle Ewigkeit. Der auferstandene Herr, er bringt eine gute Nachricht. Paulus schreibt in Römer 1, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Gute Nachricht. Heute Morgen sind wir zusammen, um nochmal drüber nachzudenken, dass wir die Besitzer der besten, hoffnungsvollsten Nachricht dieser Welt sind. Für Menschen, die ihren Weg laufen, so schön wie er ist, dieser Weg kommt nicht zum Ziel. Und wir kennen das Ziel. Und dann, finde ich richtig toll, dann sagt Jesus nur ein Wort. Er sagt Maria. Man kann den Namen anders nennen. Zu meiner Frau, ich kann sagen Doris oder Doris. Es gibt Unterschiede, wie du einen Namen nennen kannst. Und Jesus sagt Maria. Es gibt eine Sprache der Vertrautheit. Ich weiß nicht, ob wir die kennen. Wenn man lange in Beziehung mit Menschen ist, also wenn ich meine Frau anrufe, die kann schon an meiner Stimme hören, wie es mir geht. Man ist 43, 44 Jahre verheiratet, man ist sich vertraut. Und Jesus hat eine solche Vertrautheit mit uns, dieser ewige Gott, der immer bei uns ist. Und Maria erkennt Jesus. Und ich muss so denken an Johannes 10, Vers 27, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus Stimme kennen. Und sie sagt Rabuni, das ist der hebräische Begriff für Meister. Und hier wird etwas sichtbar, das ist einmalig. Hier wird sichtbar, wonach sich jeder Mensch eigentlich sehnt. Was jeder Mensch haben möchte. Und das ist etwas, das wir in der Tiefe der Seele auch haben möchten. Und das ist Zugehörigkeit, Geborgenheit und Bedeutung. Und das hatte Maria erlebt. Sie hat es erlebt, als sie diesem Jesus begegnet ist. Dass er ihr Bedeutung gegeben hat in ihr Leben, das so kaputt war. Er hat sie geheilt. Dass er ihr Geborgenheit und Zuversicht geschenkt hat. In der Gemeinschaft mit ihm Zugehörigkeit. Das ist ja das, was Gott anbietet. Schon in Jesaja 43, da heißt es, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das tut so gut, zugehörig. Und dann zugehörig zu dem Herrn, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, dem Herrn, der die Liebe ist, Liebe ohne Grenzen. Maria hängt an Jesus. Hier steht nur so, halte mich nicht länger fest. Also ich versuche das Bild mir vor Augen zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, die hat sich sie ihm sogar um den Hals geworfen, aber wenigstens ist sie vor ihm niedergefallen und hat ihm die Beine umarmt und einfach festgehalten. Ich habe meinen Herrn und ich lasse nicht mehr los. Und das Interessante ist, hier steht auch in der griechischen Form dieses Wort festhalten und anhalten, dranbleiben. Du hast mit etwas angefangen und du bleibst dran. Und Jesus sagte zu ihr, Maria, ich weiß, du hast mich lieb, klammerst an mir, lass los. Ich muss noch zum Vater gehen. Verkünde das den anderen. Ich muss zurück zum Vater. Ich muss den Tröster senden. Und ich habe auch noch einen Auftrag. Lass los. Er konnte Maria so gut verstehen. Und trotzdem musste er sagen, lass los, denn da kommt noch mehr. Auf dem Weg zum Kreuz, Johannes 16, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Jesus wusste das die ganze Zeit. Er hat es den Jüngern auch gesagt. Und dann später schreibt Petrus an eine Gemeinde, wo er sagt, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und das ist eine Botschaft für uns. Genauso für die Jünger damals, aber für uns. Wir dürfen uns freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Osterbotschaft, Freudenbotschaft. Er ist der Herr, er ist auferstanden. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und wir dürfen ihn bekennen. Wir dürfen ihn bekennen mit Freimut, mit Freude. Jesus hat ja seinen Jüngern, letzten Worte Jesu, sind nicht der Missionsbefehl, letzten Worte Jesu stehen in Apostelgeschichte 1, wo Jesus ihnen einen Befehl gibt, wo er sagt, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Dann heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das gehört zusammen. Heiliger Geist und Zeugen sein. Wir werden es sein. Sind wir das? Wie leben wir es? Es geht zurück zu dieser Beziehung zu Jesus, zu dieser sehr innigen Beziehung. Ich habe mal vor Jahren einen Missionar kennengelernt, einen Amerikaner. Der war als Kind mit seinen Eltern, waren die Missionare in China. Das war, bevor der Bambusvorhang dort hochging. Und sie mussten dann raus. Sie wurden ausgewiesen. Und Jahre später konnte man wieder einreisen. Und er ist zurück in das Gebiet, wo er mit seinen Eltern gewesen ist. Und er hatte Leute besucht. Und er sagte, dann habe ich eine Frau besucht, die war für 20 Jahre lang in Einzelhaft wegen ihres Glaubens. Es hatte sich in der Zeit ja viel gewandelt. Es ist ganz spannend, wie Gott diesen Bambusvorhang, diese Abgrenzung von China benutzt hat, um das Evangelium in der Verkündigung vorzubereiten. Man hat in diesem Land Einheitssprachen eingeführt. Man hat vieles getan, was heute der Verbreitung des Evangeliums dient. Man hat die Straßen gebaut in alle Lande hinein. Man hat die Technik entwickelt. Kein Wunder, dass es dort so viele Christen gibt. Es war alles vorbereitet. Aber es waren nicht die Umstände, die entscheidend waren. Es war diese einzelne Frau und viele andere in Einzelhaft. 20 Jahre lang. Und er sagte, ich habe mit dieser Frau gesprochen. Und dann am Ende, wie man das so tut in frommen Kreisen, haben gesagt, lass uns noch miteinander beten. Er sagt, dann habe ich gebetet. Und er sagt, danach hat die Frau gebetet. Er sagt, ein solches Gebet habe ich nie wieder gehört. Da merktest du, da sprach jemand mit Jesus. Jemand, der für 20 Jahre keinen einzigen Ansprechpartner hatte, außer Jesus. Keine Ablenkung, kein Links und Rechts, keine Sachen, die du alle machen musst, sondern Jesus. Und er sagte, kein Wunder, dass als diese Menschen, als sie freigesetzt worden sind, waren sie wie Fackeln in dem Land, die ja eine erweckliche Aufbrüche gestartet haben. Und das ist, was ich mir wünsche. Ich wünsche es mir, dass dieser auferstandene Herr ja so sehr in mir brennt und dass mein Denken, meine Zeit, mein Wollen sich so sehr auf ihn fixiert, ja, dass ich das bin, wozu er mich berufen hat, sein Zeuge zu sein. In der Art und Weise, wie wir es tun, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Da steht noch nicht mal, als Jesus zu den Jüngern dort spricht, was und wie sie alles tun sollen. Er sagt einfach nur, ihr werdet es sein. Sein, weil ihr bei mir seid und mein Geist in euch lebt. Und das dürfen wir sein. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ihn loben und preisen wir. Amen.